Tiefseeltauchen
mit Cecile
und Jakob. Wir laden euch ein, mit uns in die Tiefen des Unbewussten zu tauchen und dabei etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
In dieser Reihe wollen wir uns über typische Situationen aus dem Alltag, aber auch aus der Psychotherapie unterhalten und verstehen, was dahinter steckt. Wir werden dabei Ernstes, Schönes und manchmal auch Kurioses erkunden, das auf dem Grund unserer Psyche liegt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tiefseeltauchen mit ein wenig Regen im Hintergrund. Das macht aber vielleicht unser Zusammensein jetzt hier nur umso mehr Hügge. Wir wollen uns mit dem vielleicht weniger Hügge und flauschigen Thema Jugend und Pubertät beschäftigen und die unbewusste Dimension von Adoleszenz beleuchten. Das ist natürlich ein weites Feld und allein der Begriff Adoleszenz umfasst ganz unterschiedliche Lebensphasen und Themen. Wir werden versuchen, anhand von einer Fallgeschichte ein wenig zu veranschaulichen, was typische Themenmotive sind, die einem vielleicht als Jugendlicher selbst oder als Erwachsener nicht so bewusst sind, und zu verstehen, was diese Lebensphase so besonders macht. Ich glaube, man kann das ohne Übertreibung sagen, dass die Jugend neben der Kindheit die entscheidende Prägephase für psychische Entwicklung ist, nicht zufällig ja auch die Phase, in der psychische Schwierigkeiten sich zum ersten Mal manifestieren. Bevor wir aber in die Folge einsteigen, möchten wir euch gerne noch einmal den Hinweis auf unser neues Buch »Jetzt bin ich schon wie meine Eltern« geben. Es ist jetzt erschienen, man kann es jetzt im Buchhandel oder über Online-Shops beziehen. Es gibt auch ein Hörbuch, weitere Informationen findet ihr in den Shownotes. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dieses Buch beziehen mögt. Das Buch hat Verbindungen auch zum Thema Jugend und Adoleszenz, auch wenn wir im Buch mehr aus einer Perspektive von Erziehungsfragen darauf schauen. Wer sich also für solche Fragen, solche Themen interessiert, der ist mit dem Buch, Hörbuch sehr gut aufgehoben. Falls ihr darüber nachdenkt, das Buch sowieso zu beziehen, überall auf der Welt gibt es mittlerweile Algorithmen, auch im Buchhandel, und der Buchhandelsalgorithmus besagt, dass die erste Verkaufswoche die entscheidende ist für das Schicksal eines Buchs, also wie es weiter ausgelegt, beworben oder anders präsentiert wird. Deshalb fällt letztlich die erste Woche in besonderer Weise ins Gewicht. Wenn es für euch keinen Unterschied macht, würden wir uns also freuen, wenn ihr in der ersten Woche Leserin oder Leser dieses Buch werdet. Aber wir freuen uns natürlich allgemein, wenn ihr diesem Thema Aufmerksamkeit schenkt.
Wir sind sehr gespannt, was ihr zu dem Buch sagt. Also schreibt uns auch gerne in die Kommentare oder vielleicht auch per E-Mail oder Instagram oder wo auch immer, was ihr über das Buch denkt. Wir sind da sehr neugierig. Um nochmal jetzt auf diese Folge zurückzukommen. Wir werden eine Vertiefungsfolge auf Patreon wieder publizieren, wo wir eine weitere Fallgeschichte besprechen. Und außerdem auch eure Fragen beantworten werden, die ihr dort auf Patreon stellen könnt.
Literatur zum Thema Psychoanalyse und Adoleszenz haben wir auch in die Shownotes gestellt. Für uns waren maßgeblich etwa die Arbeiten von Annette Streeck-Fischer, die auch eine Übersichtsarbeit Jugendliche zwischen Krise und Störung geschrieben hat, in der der wissenschaftliche Stand zum Thema Psychodynamik und Jugend zusammengefasst ist, aber auch die Arbeiten von Jesper Juhl, der vielleicht eine sehr erfrischende und gut zugängliche Perspektive auf das Thema Jugend und Pubertät hat. Jetzt würde ich sagen, wir starten einfach mal in die Folge mit einem kleinen Ausschnitt aus einer Fallgeschichte, die ja vielleicht mehr oder weniger typisch für das Thema Pubertät ist.
Paula ist 14 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Mutter, ihrem Stiefvater und ihrem 8-jährigen Halbbruder zusammen. In letzter Zeit machen sich ihre Eltern zunehmend Sorgen um sie. Beide Eltern sind Akademiker und legen großen Wert auf Bildung. Es war nie ausdrücklich ausgesprochen worden, aber für sie war immer selbstverständlich gewesen, dass ihre Kinder einmal Abitur machen und später studieren würden. In gewisser Weise gehörte diese Vorstellung einfach zu ihrem Bild vom Leben. Seit einiger Zeit hat sich das Zusammenleben mit Paula jedoch verändert. Sie verbringt so viel Zeit wie möglich mit ihren Freundinnen und lässt sich zu Hause kaum noch blicken. Wenn sie doch einmal am Tisch sitzt, wirkt sie lustlos und wortkarg. Ihre Eltern haben häufig das Gefühl, dass sie ihre Zeit nur absitzt, bis sie wieder auf ihr Zimmer verschwinden kann. Um alles, was mit den Eltern zu tun hat, scheint geradezu ein phobischer Kreis gezogen. Paula reagiert allergisch, wenn sie auch nur in der Nähe ihrer Eltern gesehen wird, lehnt alles ab, was ihre Eltern sagen und wie sie überhaupt sind. Besonders beunruhigend finden die Eltern jedoch Paulas schulische Entwicklung. Ihre Noten sind in den letzten Monaten deutlich schlechter geworden. So schlecht, dass inzwischen sogar ihre Versetzung gefährdet ist. Die Eltern bieten ja an, gemeinsam zu lernen oder Nachhilfe zu organisieren. Paula lehnt beides ab. Schule sei einfach nervig, sagt sie. Der einzige Grund, warum sie überhaupt noch hingehe, seien ihre Freundinnen und weil ihre Eltern ihr sonst gar keine Ruhe mehr lassen würden. Vor kurzem haben die Eltern zudem durch Zufall erfahren, dass Paula sich bereits vor Monaten selbstständig vom Tennisunterricht abgemeldet hat, den sie früher mit großer Begeisterung besucht hatte. Auch zu Hause kommt es immer wieder zu Konflikten. Kleine Aufgaben, die Paula übernehmen soll, erledigt sie oft nicht oder nur widerwillig. Eine Szene wiederholt sich fast jede Woche. Die Mutter kommt mit dem Wocheneinkauf nach Hause. Paula soll helfen, die Lebensmittel einzuräumen. Doch Paula fühlt sich jedes Mal gestört und gedrängt. Die Mutter ärgert sich darüber, erlebt Paula als undankbar und faul. Paula wiederum fühlt sich unverstanden und bevormundet. Die Eltern sind ratlos, aber auch enttäuscht. Paula spürt diese Enttäuschung und reagiert darauf mit Genervtheit, aber auch mit einer Traurigkeit, die sie selbst nicht genauer bestimmen kann. Ja, wir machen erstmal hier einen Punkt, hören später noch weiter.
Ja, eine typische Reaktion von Erwachsenen, wie vielleicht Erwachsene untereinander sprechen, wäre ja zu sagen, oh je, das ist die Pubertät oder naja, da spielen die Hormone verrückt, das vergeht wieder. Was würdest du denn sagen, was denken wir als Psychoanalytiker dazu, gerade vielleicht auch zu solchen Zuschreibungen über die Jugend?
Also ich denke, dass solche Sätze eigentlich den Kern des Konflikts wegschieben. Also es äußert ja eigentlich erstmal Unverständnis. Da taucht etwas auf, was Konflikte verursacht und irgendwie schwierig und unangenehm ist, wahrscheinlich für alle Parteien. Und es wird dann durch so Schablonen, könnte man vielleicht sagen, wie beiseite geschoben oder wegerklärt und schon mit so einem latent abwertenden Unterton. Und auch mit ein bisschen einer Schuldzuschreibung. Also der Finger zeigt ja schon in Richtung der Jugendlichen. Also die sind das, die Schwierigkeiten machen und eigentlich steht man etwas unbeteiligt als Eltern daneben und oder als Erwachsene und kann das jetzt nur noch kopfschüttelnd beobachten.
Also auch in dem Sinne, man muss es nicht so ganz ernst nehmen. Da spielt was verrückt irgendwie im Körper und was Jugendliche dann halt sagen, ist sozusagen so ein Resultat dieses Chaos. Aber man muss sich nicht wirklich damit auseinandersetzen, was die Jugendlichen da eigentlich auszusetzen haben, etwa an ihren Eltern.
Ja, und da liegt vielleicht eine verpasste Chance darin, denn es mag ja durchaus sein, dass diese Veränderungen auch tatsächlich besonders stark in den Jugendlichen stattfinden und das auch viele Dinge auslöst. Trotzdem kann man ja überlegen, warum bestimmte Konflikte gerade auch auf ein bestimmtes Themenfeld fallen.
Also es ist ein bisschen eine Tendenz in unserer Gesellschaft, dass wir, wo Konflikte auftreten, schnell so eine Art Diagnose herbeirufen. Und hier wäre sozusagen so etwas wie die Krankheit Pubertät genannt. Mhm. Und die hat der Jugendliche jetzt nun mal. Und das ist der Grund für die Schwierigkeiten, die entstehen. Das ist sowieso immer bei Diagnosen, muss man, glaube ich, vorsichtig sein bei Kindern und Jugendlichen, dass es nicht diese Breitseite bekommt, dass eigentlich Konflikte pathologisiert werden, als Eigenheiten oder als Krankheitszustände von Jugendlichen verortet werden, statt sich zu fragen, was das eigentlich mit der Familie und einem selbst zu tun hat. Was man vielleicht aus diesem kleinen Ausschnitt sehen kann, ist, dass alle Beteiligten sich selber und den jeweils anderen nicht wirklich verstehen. Also Paula versteht sich, glaube ich, selbst nicht. Sie kann das, was sie stört oder was sie beschäftigt, irgendwie nicht anders artikulieren, als eine Art von passivem, stummen Widerstand zu leisten oder so Äußerungen der Genervtheit zu tätigen. Und die Erwachsenen, auch glaube ich, diese Ebene steckt da drin, verstehen sich selber auch nicht. Also den Eltern ist etwas über sich selbst unbewusst, wie sie eigentlich die Entwicklung, das Heranreifen ihrer Tochter erleben. Und auch das spielt eine große Rolle, wie wir vielleicht im weiteren Verlauf noch hören werden. Was würdest du denn jetzt sagen, was ist denn jetzt eigentlich Pubertät aus psychoanalytischer Perspektive? Was bedeutet es, ein Jugendlicher zu sein? Spielen denn körperliche Prozesse keine Rolle oder die Hormone, die irgendwie verrückt spielen?
Also Hormone spielen natürlich eine große Rolle, gerade in Bezug darauf, dass der Körper sich ja durch die Hormone allein schon verändert, also das Heranreifen eines erwachsenen Körpers und aber auch ein Heranreifen einer erwachsenen Identität. Und gerade hier kann es, also oder eigentlich in beiden Fällen, kann es zu Konflikten kommen, denn der Körper ist neu, die Identität ist noch unklar, die Sucht der Jugendliche erst noch. Und das ist eben ja mit ganz vielen unterschiedlichen Gefühlen besehen und auch manchmal gar nicht so einfach. Um vielleicht besser zu verstehen, was die Jugend aus psychoanalytischer Perspektive ist, kann man sich vielleicht nochmal angucken, was eigentlich Kindsein aus psychoanalytischer Sicht unter anderem bedeutet. Und die Kindheit ist erstmal sehr stark dadurch geprägt, dass das Kind die Welt über die Eltern erfährt. Das beginnt im Grunde schon bei der Schwangerschaft, wo man das wirklich ja noch ganz körperlich sehen kann. Das Kind ist ein Teil der Mutter, der Eltern, bis zu einem gewissen Grad natürlich auch umgekehrt. Das heißt, sie bilden erstmal wirklich eine Einheit. Und mit einer Geburt beginnt eigentlich dieser Prozess der Abnabelung, der psychisch noch viel länger dauert und eigentlich eine ständige Auseinandersetzung mit Trennung und Trauer und eben auch den Überwinden von Schwellen bedeutet oder neuen Lebensphasen.
Das Neue und der Aufbruch, der da drin steckt.
Und ich finde, es kommt noch in einer anderen Tradition zum Ausdruck, wie sehr Kinder über ihre Eltern die Welt erfahren. Nämlich dem Namen. Also der Name, der wird ja von den Eltern gegeben. Das heißt, die Identität, die das Kind hat, wird erstmal von den Eltern sozusagen gesetzt, könnte man sagen. Und das heißt, wer die Welt ist oder wie das Kind auch sich selber erfährt, wie es andere erlebt, da spielen die Eltern oder das nahe Umfeld eine sehr große Rolle. Und jetzt, je älter das Kind wird und dann eben ganz besonders in der Jugend, fangen an, Kinder immer mehr auch Erfahrungen jenseits der Familie zu machen, die auch das Familienmodell oder die Familienperspektive in Frage stellen können.
Also man könnte sagen, das Kind wird in der Jugend zunehmend ein soziales Wesen jenseits der Familie. Also auch im Kindergarten macht man schon Erfahrungen jenseits der Familie, aber die eigene Identität bleibt doch auf die Eltern, auf die Familie bezogen. Hier kommt etwas in Gang, was dann in der Spätadoleszenz, die übrigens in unserer Gesellschaft sich weiter nach hinten verlagert hat, also eigentlich erst so in den frühen 20er Jahren zum Abschluss kommt, nämlich, dass Menschen dann als junge Erwachsene ihr eigenständiges Wesen und Leben führen, das nicht mehr auf die Eltern bezogen ist. In unserer Gesellschaft, das ist eine bestimmte Vorstellung unserer Gesellschaft, das ist nicht unbedingt in allen Gesellschaften so, dass Jugend in die Eigenständigkeit führen soll. Es sind auch Gesellschaftsmodelle denkbar, in denen Jugend zu einer besonderen Verantwortung innerhalb der Familie führt. Also man wird dann das neue Familienoberhaupt oder bekommt eine neue Familienrolle, für die Familie und die eigenen Eltern zu sorgen. In unserer Gesellschaft heißt das aber eine eigenständige Identität, im Grunde ein Verlassen der Familienbindungen und dieser kindlichen Elternbindungen. Das ist auch nicht ohne Zufall die Stelle, an der psychische Störungen und Erkrankungen das erste Mal sich manifestieren. Also dieser Loslösungsprozess von zu Hause, das Herausgehen in die Eigenständigkeit, auch in ein psychisch eigenständiges Leben, ist krisenhaft und kann, wenn bestimmte Bedingungen eintreten, auch dazu führen, dass eine Krise dann klinisches Ausmaß nimmt und etwa eine therapeutische Begleitung bedarf. Das ist aber jetzt nicht unbedingt der Normalfall. Was, glaube ich, der Normalfall ist, ist, dass diese Bewegung raus aus diesen frühen Bindungen immer ein Doppelgesicht hat. Es hat den Charakter des Neuen und des Aufbruchs, also Jugend ist ja auch sehr positiv besetzt in unserer Gesellschaft, da entsteht das Neue. Und es hat den Charakter des Traurigen, also des Verlassens von etwas, was ganz lange essentieller Bestandteil des Lebens war, das Verlassen des Nestes und damit des Loslassens und Transformierens einer Bindung, die nicht mehr diese Rolle spielt, wie sie bislang im Leben gespielt hat, nämlich die zwischen Eltern und Kind. In früheren Gesellschaften war dieser Prozess punktuell, also es gab wirklich einen Initiationsritus, den wir noch so ein bisschen in solchen Ritualen wie Kommunion oder Konfirmation sehen, in religiöser Hinsicht. Also ein Fest, an dem definiert wird, dass jemand nicht mehr Kind ist, sondern Erwachsener wird und danach ganz andere Rollen auch sozial bekommt. In unserer Gesellschaft ist das eher ein langer, über Jahre andauernder Prozess, in dem auch ganz andere Dinge von einem Menschen erwartet werden. Also nicht einfach sich nur in neue Rollen zu fügen, sondern auch für sich selbst zu bestimmen, wer man eigentlich ist, was man in seinem Leben möchte. Was natürlich Freiheit bedeutet, aber immer auch einen Moment von Überforderung bergen kann.
Die Jugend ist also vor allem auch ein Abschied vielleicht von der kindlichen Identität und gleichzeitig auch ein Aufbruch in eine neue Identität, die noch nicht gefunden ist. Und vielleicht kann man das so zuspitzen und sagen, eigentlich ist die Jugend eine Phase des noch nicht und auch des nicht mehr, also irgendetwas dazwischen. Und man kann schon sagen, dass der Jugendliche einerseits doch auch gewisse Unabhängigkeiten ja entwickelt und sozusagen in der Hinsicht schon ein bisschen sich auch ins Erwachsenenleben begibt und andererseits auch noch eine Art vielleicht Kokon oder zumindest Fallnetz benötigt, wenn es ihm vielleicht noch nicht ganz so gelingt an manchen Stellen. Also vielleicht, und das wäre natürlich das Ideal, dass schon das Gefühl von Freiheit und Selbstständigkeit da sein kann und sich entwickeln kann mit dem Wissen, wenn er fällt, dann gibt es ein Netz, das mich auch noch auffangen kann und das mir helfen kann in schwierigen Situationen.
Das heißt Eltern, dieses Netz.
Dieses Netz heißt Eltern. Und man kann sich dann vielleicht denken, dass es natürlich zum einen sehr beängstigend ist für die Eltern, wenn sie ihre Kinder vielleicht manchmal an Abgründen laufen sehen oder vielleicht auch vermeintlichen Abgründen sie glauben. Und es sehr aufregend ist, weil sie nicht immer selber sicher sein können, ob ihr Netz auch halten kann, was die Jugendlichen alles so ausprobieren. Und es aber auch für einen Jugendlichen sehr schwierig sein kann, wenn er vielleicht nicht über ein solches Netz verfügt. Also wenn die Eltern in irgendeiner Weise nicht verfügbar sind oder vielleicht gar nicht mehr da sind und der Jugendliche deswegen sehr auf sich selbst zurückgeworfen ist und darauf, ja, diesen Weg, diesen vielleicht auch manchmal gefährlichen Weg alleine zu begehen. Gleichzeitig, und das gibt es ja auch und ist vielleicht nicht gerade untypisch aktuell, darf so ein Kokon oder ein Netz, das darf auch nicht sozusagen den Jugendlichen gefangen nehmen. Also er darf sich darin jetzt auch nicht eingesperrt fühlen, sondern es ist eben auch wichtig, dass die Ängste der Eltern nicht so groß werden, dass der Jugendliche gar keine Freiheit mehr hat, sich auszuprobieren. Also vielleicht könnte man sagen, ist die zentrale Frage in der Jugend, wie lösen sich oder wie können sich Jugendliche von den Eltern lösen, ohne dabei den Halt zu verlieren?
Vielleicht könnte man sagen, dass früher bei uns in der Gesellschaft so dieses Netz der Eltern, das war auch schon ein bisschen ein Zaun und man musste als Jugendlicher den durchschneiden oder heimlich drunter schlüpfen oder drüber springen und sich befreien davon, weil die Eltern strenge Vorgaben gesetzt haben, wie man sie sein hat und wie nicht. Heute ist das weniger vielleicht so ein Stacheldrahtzaun, sondern es gibt viele unsichtbare Bindungen, die etwas mit Schuldgefühlen, mit Verpflichtungsgefühlen, auch mit einer Nähe zu den Eltern zu tun haben, die es in vorigen Generationen so gar nicht gegeben hat und die es den Jugendlichen einerseits auch leichter machen, bestimmte Entwicklungen zu vollziehen, weil sie nicht von ihren Eltern die ganze Zeit angegriffen und kritisiert werden, andererseits es aber auch schwerer machen, dieses Nest zu verlassen und zu sich zu finden. Also es ist, glaube ich, kein Zufall, dass in unserer Gesellschaft die Bindung zwischen Eltern und Kind so in den Vordergrund stellt wie wahrscheinlich noch keine Gesellschaft zuvor, dass Kinder auch sehr lange brauchen, bis sie wirklich diesen Schritt vollzogen haben oder ihn, zumindest auf einer psychischen Ebene, gar nicht richtig vollziehen können, in einer gewissen Weise verhaftet bleiben. Das wäre einer der Deutungslinien zum sogenannten Imposter-Syndrom, also das Gefühl, eigentlich alles, was man macht, ist nicht wirklich das eigene, sondern es gibt immer irgendjemand anders, der einem eigentlich dabei geholfen hat. Ich scheine nur so selbstständig erwachsen, fähig, in Wahrheit bin ich es noch gar nicht. Das wäre eine Deutungslinie, flacken wir vielleicht mal in einer eigenen Folge. Wer sich für so eine Dynamik interessiert, dem können wir die Fallgeschichte Mila in unserem Buch ans Herz legen, wo wir uns gerade mit einem solchen Fallstrick auch der bedürfnisorientierten Erziehung beschäftigen. Hier in der Fallgeschichte Paula sind die Konfliktlinien ja doch etwas sichtbarer. Also es ist kein Stacheldraht, den die Eltern setzen, aber es ist doch so ein Graben an Unverständnis zwischen den beiden Generationen. Also die sind nicht beste Freunde miteinander, die Eltern und hier Paula. Vielleicht, um ein wenig Verständnis in diese Situation zu bringen, was, glaube ich, alle Beteiligten hier bräuchten, also die gegenseitige Position besser zu verstehen, können wir uns jetzt vielleicht mal anschauen, wie Paula das hier eigentlich erlebt, wie es Paula geht als 14-Jährige in ihrer Familie, aber überhaupt auch in ihrem Körper und in ihrer sozialen Umwelt.
In Paulas innerer Welt sieht vieles anders aus. Schon seit einiger Zeit hat sie bemerkt, dass sich etwas verändert hat. Zunächst in ihrem Körper, aber auch sonst in ihrem Leben. Sie kann aber noch nicht genau greifen, was es ist. Nur, dass sie sich anders fühlt. Etwas, das sie meist eher mit Beunruhigung wahrnimmt. Manchmal begegnet sie der Welt neugierig und offen. Dann wirkt alles aufregend, voller Möglichkeiten. Gemeinsam mit ihren Freundinnen geht sie in die Stadt, übernachtet bei ihnen, lernt auch andere Jugendliche kennen. An anderen Tagen erscheint ihr die Welt kalt und abweisend, fast bedrohlich. Dann fühlt sie sich einsam und unsicher, als würde sie etwas betreten, das sie noch nicht versteht. Sie hat häufig Träume, dass sie in der Nacht aufwacht und feststellt, dass das ganze Haus leer ist, auch ihre Eltern gestorben sind. Sie dann feststellt, dass alle anderen gestorben sind und sie der einzige Mensch auf der Welt ist. Auch ihr Körper erscheint ihr oft wie etwas Fremdes. Zunächst freut sie sich darüber, als ihr Brüste zu wachsen beginnen, so wie bei ihren Freundinnen. Endlich kann sie ihre ersten BHs tragen. Doch bald scheint ihr alles irgendwie falsch geworden zu sein. Die Brüste wirken ungleich groß, die Form erscheint ihr seltsam. Dann bemerkt sie plötzlich ihre Hüften, etwas, das sie vorher gar nicht wahrgenommen hatte. Die Körper auf Instagram sehen ganz anders aus. Auch ihre Haut ist schlechter geworden. Die Pickel sind ihr furchtbar peinlich. Manchmal kann sie kaum jemanden ins Gesicht schauen, ohne zu denken, dass der andere nur auf diese Stellen in ihrem Gesicht starrt und sich vielleicht vor ihr ekelt. Auch die Jungen in ihrer Klasse schauen sie inzwischen anders an als früher. Einerseits gefällt ihr diese neue Aufmerksamkeit. Sie gibt ihr etwas Sicherheit inmitten all der Unsicherheiten, die sie spürt. Im nächsten Moment schämt sie sich aber wieder und würde sich am liebsten unsichtbar machen. Besonders unangenehm wird es, als auch ältere Männer beginnen, sie auf eine Weise anzusehen, die sie nicht recht einordnen kann. Einer von ihnen ist ihr Tennislehrer. Zunächst macht er nur Kommentare darüber, was für eine hübsche junge Frau sie doch geworden sei. Dann fragt er, ob sie einen Freund habe, ob sie schon Erfahrungen mit Jungen gesammelt habe. Schließlich schlägt er einmal vor, sich doch privat zu treffen. Paula reagiert ausweichend. Sie verliert die Lust am Training und meldet sich schließlich ganz ab. Ihren Eltern erzählt sie nichts davon. Sie lacht mit ihren Freundinnen über den Idioten, ohne zu merken, dass ihre Unlust am Tennis auch mit einem Erschrecken zu tun hat, damit mit etwas in Berührung gekommen zu sein, das ihr fremd und unangenehm ist. Um den vielen Veränderungen etwas entgegenzusetzen, beginnt Paula ihr Essverhalten stärker zu kontrollieren. Zunächst glaubt sie, damit ihr Gewicht und vielleicht auch ihre Haut besser kontrollieren zu können. Doch bald merkt sie, dass es sich auch einfach gut anfühlt, wenn es ihr gelingt, nur bestimmte Dinge und bestimmte Mengen zu essen. Die Eltern ärgern sich auch darüber, aber daran hat Paula sich inzwischen fast gewöhnt. Irgendwie kann sie ihnen in letzter Zeit sowieso nichts recht machen. Und vielleicht ist genau auch das ein Teil des guten Gefühls. Hier gibt es etwas, das nur ihr gehört. Dann ist da noch Jonathan. Paula glaubt, in ihn verliebt zu sein. Oder vielleicht doch nicht? Ganz sicher ist sie sich nicht mehr, seit sie sich bei einer Party beim Flaschendrehen geküsst haben. Es war ihr erster Kuss. Zu feucht und zu seltsam. Als sie später in ihrem Zimmer liegt, hört sie die Musik ihrer Lieblingskünstlerin, scrollt durch Instagram und schaut sich Bilder anderer Frauen an, wünscht sich, sie wäre so wie sie. Da fällt ihr ein, dass sie am Montag eine Klassenarbeit schreibt. Alles zieht sich in ihrem Bauch zusammen. Sie hat sich überhaupt nicht vorbereitet. Sofort taucht das Bild ihrer Eltern auf. Der Stress, die Vorwürfe, die Diskussionen. Familientreffen erlebt sie als künstliche Veranstaltung, in der keiner ausspricht, was er wirklich denkt, und als gähnend langweilig. Diese ganze Happy-Family-Atmosphäre, denkt Paula, geht ihr manchmal einfach nur auf die Nerven. Ihre Eltern versuchen diese Treffen auch für die Jugendlichen der Familie interessant zu gestalten, stellen Spiele oder eigene Essbereiche bereit, was Paula aber fast noch unangenehmer ist. Manchmal wünscht sie sich, sie könnte zu ihrem leiblichen Vater ziehen. Über ihn ärgert sie sich zwar auch, weil er sich kaum meldet und selten nach ihr fragt, aber er lebt in einer großen Stadt, dort würde er sie bestimmt einfach machen lassen. Und eigentlich würde sie es ja auch machen, umziehen, wenn sie nicht ihre Freundinnen zurücklassen müsste.
Ja, jetzt bekommen wir hier ein bisschen Paulas Perspektive und vielleicht mehr Verständnis dafür, warum sie nicht für die Schule lernen möchte, warum sie überhaupt auch mit ihren Eltern gerade nichts zu tun haben möchte. Vielleicht können wir das ein bisschen sortieren. Was passiert denn mit Paula?
Vielleicht kann man sich erstmal auf den körperlichen Aspekt beziehen. Also Man hört, es gibt hier viele körperliche Veränderungen auch. Man kann auch vielleicht sagen, aus einem Kinderkörper entsteht auch ein Erwachsenen, also das heißt auch ein sexueller Körper. Und genau das beschäftigt sie ja auch erstmal, auch etwas, als was sie vielleicht mit Stolz oder mit Sehnsucht erwartet hat. Hier auch vielleicht sinnbildlich an den Brüsten, die wachsen. Und sie hat sich danach gesehnt, auch BHs tragen zu können. Und das war vielleicht für sie auch etwas, wo sie sich ja mit einer weiblichen Identität irgendwo auch selber gesehen hat. Dann passiert aber etwas, womit sie nicht gerechnet hat, nämlich, dass sie offenbar eine Vorstellung davon hatte, wie ein solcher weiblicher Körper für sie auszusehen gehabt hätte. Und diese Erwartung wird dann aber nicht erfüllt, sondern sie muss sich plötzlich mit einem anderen Körper auseinandersetzen. Vielleicht auch sogar mit Dingen, hier die Hüften, die sie vorher gar nicht bedacht hatte. Sie hat sich natürlich auch ein Vorbild an ihrem Umfeld genommen, Instagram wird hier genannt. Und das hat vielleicht zu einer gewissen Illusion, ich würde jetzt noch sagen, noch mehr beigetragen. Und dass diese Illusion enttäuscht wurde, damit muss sie jetzt erstmal umgehen.
Also an dieser Entwicklung des sexuellen Körpers ist ja auch, wie wir in dem Gespräch mit Sebastian Truhl, was ich da sehr aufschlussreich fand, einmal herausgearbeitet haben oder wie er gesagt hat, etwas sehr Machtvolles. Also das ist etwas, was erstmal geschieht. Das kann man sich nicht aussuchen, sondern der Körper entscheidet sich zu dieser Entwicklung. Es ist was Ersehntes, aber es ist auch etwas, dem man irgendwo ausgeliefert ist. Und die Psyche, das Ich, muss mit dieser Entwicklung standhalten. Und das, was im Körper passiert, ist nicht unbedingt immer genau synchron mit dem, was psychisch geschieht. Und es gibt Aspekte, in denen sie vielleicht schon weiter ist als ihr Körper, psychisch, und Aspekte, in denen sie noch kindlich empfindet und ihr Körper wird aber schon sehr erwachsen. Und das gerät auch in Konflikt in der Art und Weise, wie andere auf ihn reagieren. Also ein sexueller Körper heißt auch, dass das Umfeld, hier die Jungs in der Klasse, aber auch ältere Männer, anders auf sie reagieren. Und das in einer sehr irritierenden Weise. Also sie wird von anderen auch als sexuelles Wesen, als Frau wahrgenommen und in diesem Sinne auch zu einem Objekt der Beobachtung, der Bewertung gemacht. Das ist natürlich besonders problematisch bei größeren Altersabständen, aber passiert natürlich auch in den Peers. Man könnte sagen, wenn sie morgens in den Spiegel schaut, dann sieht sie plötzlich jemand anderen, als eigentlich ihr vertraut war. Oder sie beginnt überhaupt erst, sich in so einer Weise als Körper zu betrachten, während das Kindliche, die kindliche Selbstbetrachtung nicht so sehr an diesem Körperbild, an dem sexuellen Körperbild haftet. Und so ein Spiegel steht aber nicht nur im Bad morgens, sondern so ein Spiegel sind all die Reaktionen des Umfelds. Das sind auch kleine Spiegel, in denen sie auf sich selbst schaut und für die sie sehr sensibel wird. Man kann sich gut vorstellen, wie destruktiv an so einer Stelle Mobbing-Erfahrungen sind, wenn das Umfeld quasi einen zerstörerischen Spiegel zurückwirft und die ganze Zeit sagt, du bist hässlich und an dir stimmt was nicht. Aber auch, wie verletzend ein glatt polierter Instagram-Spiegel sein kann, der einen Frauenkörper hier inszeniert, mit dem man selbst vermeintlich nicht mithalten kann. Wo überall unrunde Stellen sind und Pickel und was weiß ich alles, also der natürliche Körper gegen den inszenierten digitalen Körper ins Hintertreffen gerät. Und das verstärkt, glaube ich, diese Dynamik, die häufig in der Jugend ist, dass man diesen neuen Körper oder diesen veränderten Körper erstmal als sehr problematisch, nicht gut und nicht schön empfindet. Und daraus vielleicht erstmal so ein Aspekt, ein negatives Selbst, ein negatives Körperbild entsteht, was, glaube ich, auch noch zur normalen Entwicklung irgendwo dazugehört, aus der man sich aber dann durch gute Erfahrungen mit anderen und durch ein realistisches Abstimmen auf ein realistisches Selbstbild auch lösen kann. Was sie erstmal versucht, auch das ist, glaube ich, nicht so untypisch in der Jugend, gerade in der Entwicklung bei Mädchen, mit Essverhalten unter Kontrolle zu bringen. Ich würde hier noch nicht von einer Anorexie sprechen, sondern von einem Versuch, vielleicht orthorektisch, diesen Prozess, dem sie so ausgeliefert ist, irgendwie ein Stück Kontrolle zu geben. Über das Essen kontrolliert sie das und übers Essen grenzt sie sich auch ab von dem, was ihre Mutter so ihr oder auf den Tisch legen will oder der Vater ihr auf den Teller tut. Warum, denkst du, will sie denn überhaupt nie mit ihren Eltern wahrgenommen werden? Also dieser phobische Zirkel, den sie um ihre Eltern schließt, was ja vielleicht auch nicht so selten ist bei Jugendlichen. Was denkst du, was ist da der Hintergrund?
Naja, ich glaube, das kommt aus eben genau noch dieser Schwierigkeit, einerseits noch gebunden zu sein an die Eltern und sich noch als Teil eigentlich in Wahrheit der Eltern zu erleben und gleichzeitig auch etwas Eigenes herausbilden zu wollen. Aber gerade durch dieses eigentlich noch gebunden sein, wird vieles, was die Eltern erleben, als wie so eine Art Spiegel oder Verlängerung von einem selbst betrachtet. Und wenn da dann vielleicht Dinge passiert, die man anders sieht oder wo man anders sein möchte, erleben das Jugendliche häufig als dann konkret beschämend, so als würde man über sie eine Aussage treffen. Also das, was die Eltern machen, ist nicht etwas, was getrennt von ihnen geschieht eigentlich. Und das würden sie vielleicht später als Erwachsene so empfinden, dass sie denken, naja, das haben jetzt meine Eltern gesagt, aber das habe ja nicht ich gesagt, zum Beispiel, so ein Gedanke. Sondern sie erleben das so, als hätten sie das auch ein bisschen selber geäußert. Und nicht mit den Eltern gesehen werden, ist also etwas, was vielleicht einige Jugendliche oder viele konkret brauchen, um sich als getrennt erleben zu können.
Ich glaube, dass dieser neue Blick in den Spiegel, auch in den Spiegel der Augen der anderen, ja auch ganz viel mit einem neuen Erleben von Scham zu tun hat. Und dass es hier ganz viel um Scham auch in der Jugend geht und in solchen Entwicklungen. Und Scham darüber, dass man noch ein Kind ist und noch nicht so abgegrenzt und sozusagen dieses reife, geschlossene Wesen. Und mit den Eltern gesehen zu werden, bedeutet ja auch in einer Situation, in der man oft, sind Eltern dann vielleicht nicht so sensibel in dieser Zeit, noch wie ein Kind behandelt wird von den Eltern. Die putzen was da irgendwo weg und die fragen irgendwelche anderen Sachen, so peinliche Sachen und Familiensachen und wollen Schuhe einkaufen oder haben eine Idee und was weiß ich, alles, was da Eltern so machen. Also alles so Anzeichen, dass die Eltern noch dieses kindliche Bild oder das Kind sehen. Als etwas, für den man sorgt, um den man sich kümmert, für den man Kleidung kauft und was auch immer. Und das ist aber genau der Brennpunkt der Scham, als so ein Kind von anderen wahrgenommen zu werden.
Ja, und auch natürlich als noch abhängig vielleicht wahrgenommen zu werden. Also Jugendliche wünschen sich, glaube ich, sehr schon völlig unabhängig von den Eltern zu sein. Und dann ist es natürlich sehr beschämend, wenn man selber auch spüren muss als Jugendlicher, dass das noch nicht ganz der Wahrheit entspricht, dass man doch noch bestimmte Stellen in seinem Leben hat, wo man sehr wohl von den Eltern abhängig ist.
Ich könnte mir vorstellen, dass an dieser Stelle und vielleicht auch bei Paula, ganz eindeutig wird es jetzt nicht aus der Fallgeschichte, aber es deutet sich an, diese Stelle eigentlich der zentrale Konflikt ist. Nämlich die Frage, ob die Eltern das eigentlich wahrnehmen, diese Entwicklung bei Paula. Also was es für Paula eigentlich bedeutet, so einen sexuellen Körper zu entwickeln, eine erwachsenere Identität zu entwickeln, sich abzugrenzen, loszulösen und wie heikel und sensibel dieses Thema für sie ist, wie sehr es um Scham dabei geht. Oder ob die Eltern nicht doch noch ziemlich in ihr das Kind sehen, das sie jetzt irgendwie lenken wollen, mit dem sie irgendwie Familienausflüge machen wollen, das irgendwie sich so in den Alltag fügen soll und nicht verstehen, warum Paula das um gar keinen Preis will, also hier sozusagen mit aller Macht versucht, eine Grenze zu ziehen. Und ich glaube, die Wahrnehmung der Eltern auch etwas hinterherhinkt hinter der Entwicklung von Paula, was vielleicht auch normal ist, weil die Entwicklung sich ja nicht immer nur so völlig sichtbar vollzieht, sondern weil die ja auch manchmal im Unsichtbaren geschieht, ne? Sie vielleicht gar nicht mitbekommen, welche Themen eigentlich Paula beschäftigen. Aber weil das vielleicht auch für die Eltern nicht ganz konfliktfrei ist, weil ein Kind, das sich löst, ja auch einen Moment von Trennung für die Eltern bedeutet. Also das zentrale Leben für Paula findet nicht mehr in der Familie statt, sondern es ist viel wichtiger, was die Peers machen und was mit Jonathan ist und so weiter. Und was jetzt da auf dem Familienfest passiert, ist überhaupt nicht wichtig für Paula. Und auch was in der Schule ist, ist überhaupt nicht wichtig für Paula. Und das ist vielleicht für Eltern auch kränkend. Gerade dann, wenn die Bindung zum Kind eine ganz essentielle Funktion im eigenen psychischen Gleichgewicht oder vielleicht sogar in der Partnerschaft erfüllt. Also die Familie sich sehr darüber organisiert, gerade dadurch funktioniert, dass die Eltern für die Kinder sind und sich um die Kinder kümmern und das Kind sozusagen wie ein stabilisierendes Element in diesem ganzen Gefüge ist. Dann wird es schwierig, wenn das Kind sich daraus herauslösen möchte.
Ich würde gerne noch auf einen Aspekt in der Jugend zu sprechen kommen, der mir etwas ganz Wertvolles an der Jugend zu sein scheint. Es wird hier, finde ich, zumindest andeutungsweise so eine Art Konflikt- oder Bruchlinie angedeutet. Also die Eltern sind ja sehr darauf konzentriert, was Paula alles nicht mehr macht oder dass die Noten nicht mehr so sind, wie sie zumindest ihrer Vorstellung nach sein sollten. Und gleichzeitig jetzt aus Paulas Perspektive haben wir ja gehört, dieses ganze Happy-Family-Atmosphäre, diese Veranstaltung Familie, dass sie das nervt. Ich habe den Eindruck, dass da Paula und ihre Eltern eigentlich gerade Wege auseinandergehen, wo die Eltern von außen auf bestimmte Dinge bei Paula gucken und es aber gar nicht wissen, was sie innerlich beschäftigt. Und Paula, und das, jetzt komme ich auf das Wertvolle der Jugend zu sprechen, die spricht von so einer Art, vielleicht könnte man auch sagen, Fassade in der Familie. Ich denke, dass Jugendliche einen Spürsinn dafür haben, mit dem Finger auf wunde Punkte in Familien oder auch Familiendynamiken zu zeigen. Da ist, glaube ich, ein Sensor, nicht immer die Sprache dafür, aber ein Sensor dafür da, was in den Familien vielleicht schwierig ist. Die Schwierigkeit liegt, glaube ich, darin, dass es für Jugendliche vielleicht gerade erst am Entstehen ist, dafür eine Sprache zu finden. Sie bekommen ja erst durch dieses nach außen in die Welt treten überhaupt erst eine Art distanzierte Perspektive auch auf sich und ihre Familie. Und dann ist es vielleicht noch gar nicht so einfach, in Worte auszudrücken, was dieses Schwierige in der Familie ist. Und man könnte das ja auch gleichzeitig irgendwie als Chance begreifen. Also vielleicht ist ja tatsächlich etwas an der Familie irgendwie fassadär oder äußerlich. Und auch das wird ja hier angedeutet. Und vielleicht kann man das Ganze auch als Chance begreifen, dem erstmal nachzugehen. Also zu schauen, auf was könnte der Jugendliche hier uns gerade alle aufmerksam machen.
Vielleicht könnte man sagen, was eigentlich hier in Anführungszeichen begrüßenswert ist, ist, dass Paula sich ja ihren Eltern in ihrer Ablehnung zumutet. Also man könnte sich auch eine Entwicklung vorstellen, dass es so fragil, das Familiengefüge, dass sie sich dem anpasst und quasi ihre Ablehnung ihr gar nicht bewusst wird oder so unterdrückt und heimlich ist, dass sie sie nicht in den Konflikt und in den Kontakt mit den Eltern bringen kann. Sie kommt auch nicht zur Stelle, dass sie sich wirklich mit den Eltern auseinandersetzt, aber sie kann sich doch mit ihrem Nein zumuten. Und das muss nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen sein, weil es heißt ja, ich halte meine Eltern für so belastbar auch, dass ich ihnen das zumuten kann. Und dass ich ihnen diese sozusagen Seite zeigen kann. Und das muss nicht unbedingt also nur ein Zeichen von schlechter Bindung irgendwie sein, wenn solche Konflikte entstehen, sondern kann auch Zeichen von einer Sicherheit sein beim Jugendlichen, die untergründig zumindest gegeben ist. Ich glaube aber, was wichtig ist, ist, dass die Eltern eben auch mit einem Verständnis auf diese Ablehnung oder auf diese Konflikte reagieren. Sie eigentlich, wie du es jetzt gesagt hast, nutzen als einen Moment von Selbstreflexion. Und ich glaube, da fühlt sich Paula hier sehr allein gelassen. Also ich finde diesen Traum von dem völlig verlassenen Haus, wo alle gestorben sind, ist irgendwie ein bisschen auch ein Jugendtraum. Also man geht eben raus aus diesem Elternhaus, wo eigentlich alle Bindungsfiguren so behütend da sind und geht in die Welt, die erstmal kalt und alleine wirkt, hinaus. Aber es ist ein Moment auch von, finde ich, in dem Traum, der sagt, ich fühle mich total einsam in diesem Prozess. Keiner versteht mich hier. Ich würde das, was du gerade gesagt hast, dass Jugendliche einen Spürsinn haben für auch Unwahres, das würde ich gerne noch ein bisschen verallgemeinern, dass es vielleicht irgendwie ein Privileg der Jugend ist, nach diesem Wahn zu suchen. Man sagt ja immer so, es gibt so einen jugendlichen Gerechtigkeitssinn und der wird dann auch manchmal wie so eine Art Störung oder Krankheit verhandelt, aber dann wird man irgendwann realistisch und sieht, wie die Welt läuft. Man könnte es auch so formulieren, dass Jugendliche wahrnehmen, wie widersprüchlich oder wie unwahr oder unecht bestimmte Dinge in unserer Welt sind und eigentlich genau darauf hinweisen und sich dann, das ist aber eigentlich traurig, im Laufe des Lebens dann daran gewöhnen, das hinzunehmen, wie es eben ist, und das nennt man dann Realismus, dass aber Jugendliche eigentlich nach diesem Wahn suchen, nicht nur politisch oder in der Familie, sondern ich glaube überhaupt, dass mit Wahrheit gemeint sein kann, was sind Dinge, die wirklich mit echter Leidenschaft, mit echtem Interesse, mit echter Lebendigkeit gefüllt sind. Es stimmt überhaupt nicht, dass Jugendliche sich gar nicht für Schule und Bildung und so weiter interessieren, sondern Jugendliche interessieren sich oftmals sehr für solche Dinge, wenn es eine Lehrerin oder einen Lehrer gibt, der diese Dinge mit Leidenschaft besetzen kann. Wenn jetzt nicht andere Konflikte in der Jugend quasi so ein natürliches Interesse überlagern. Das heißt, das suchen Jugendliche eigentlich, und ich glaube, sie suchen es auch bei ihren Eltern. Wo ist bei meinen Eltern eigentlich das, was sich wirklich lebendig und wirklich echt anfühlt?
Man könnte den Gedanken auch noch an eine weitere Szene anschließen, die ich sehr wichtig finde, die gerade, glaube ich, für Mädchen und junge Frauen oder überhaupt Frauen eine wichtige Rolle spielt, ist die Szene mit dem Tennislehrer. Also eine Erfahrung, dass, glaube ich, da diese, und da könnte man vielleicht schon noch sagen, eine Erwachsenensexualität letztlich auf eine Jugendlichensexualität trifft. Und sie spürt es ja auch als etwas, was ihr irgendwie fremd vorkommt. Da ist irgendwas, was sie nicht ganz versteht. Und sie versteht ja schon, was er meint. Aber ich glaube, so konfrontiert zu sein mit dieser, indirekt zumindest, da ist da noch was anderes, was er meint. Und das ist ihr ja noch fremd und sollte ihr vielleicht ja auch fremd bleiben eigentlich. Und das dringt aber in ihr Leben ein. Und es äußert sich aber nicht als etwas, glaube ich, was sich so ganz bewusst in ihr etabliert. Also klar, sie macht sich immerhin mit ihren Freundinnen darüber lustig. Das ist ja eine Art von Distanzierung. Aber diese Unlust auf den Tennisunterricht, also sie schließt ja sofort die Tür, indem sie alles dann zumacht und etwas, das ihr eigentlich mal was bedeutet hat, völlig mit Unlust besetzt. Und dieser Zusammenhang wird ihr ja nicht bewusst und sie kann das auch den Eltern irgendwie nicht erzählen. Vielleicht, weil sie gar keine Worte dafür hat, dass es da diesen Zusammenhang gibt. Und für die Eltern von außen wirkt es einfach nur wie diese Keine-Bock-Stimmung. Und ich glaube, das ist schon ein spezifisches Problem auch in der Jugend und es ist wahrscheinlich auch gar nicht so lösbar, weil es ja im Entstehen noch sich befindet, dass viele Dinge auch durcheinander gehen. Also wann kann man eine Unlust von einer wirklichen Unlust unterscheiden, weil man sich vielleicht aus etwas herausentwickelt hat? Und wann steckt eigentlich noch was anderes dahinter, so wie jetzt hier in dieser Szene? Und ich glaube, auch da aber hat Paula etwas, ja, wenn man so will, Unrichtiges wahrgenommen. Also deswegen meinte ich anschließend an das, was du eben gesagt hast, auch da irgendwie schien ihr das einfach nicht richtig, wie er sich verhält. Und dem hat sie sich verweigert. Und mit dieser Verweigerung also auch eine Art, wenn man so will, Wahrheit ausgesprochen.
Also man kann hier, glaube ich, sehr froh sein, dass ihr das gelingt, sich so zu verweigern. Und das ist eine Leistung, das so zuzumachen, wo man sich auch schwierigere Ausgänge, gerade wenn das Gegenüber dann vielleicht sogar noch zudringlicher wird oder diese Grenzen nicht respektiert, sich vorstellen kann. Ich glaube, man kann da in unserer Gesellschaft durchaus von destruktiven Kräften sprechen, die gerade dieses sich Suchende und Offene, das ja auch neugierig und gleichzeitig aber auch unsicher ist, ausnutzen, also für die eigenen Bedürfnisse, ja, das wäre jetzt sozusagen der Tennislehrer, aber auch als Repräsentant einer Gesellschaft des Male Gaze, also des männlichen Blicks auf den weiblichen Körper, der ihr da sofort begegnet. Aber auch diese Neugier und die Suche nach dem Wahn, von der ich gesprochen hatte, als etwas, was die Kulturindustrie sich zunutze macht. Also Kulturindustrie als letztlich die wahnförmige Produktion von Kulturinhalten, Musik und Videos und Filme und Zeitschriften und was es alles gibt, in dem Versuch, dem Bedürfnis nach diesem Wahren und nach Antworten ein Produkt entgegenzusetzen. Und zwar Dinge, die dann irgendwie wahr und authentisch und wirklich scheinen, aber in Wahrheit mit Verkaufsinteresse verbunden sind. Und wo der Jugendliche, wo er eigentlich Antworten sucht auf die Fragen, die er an sich und an das Leben hat, Produkte bekommt, wo jemand etwas in scheinbar authentische Gestalt kleidet und in Wahrheit überhaupt nicht an Jugendlichen interessiert ist, sondern an seinem eigenen Profit. Also ich glaube, Jugendlicher in unserer Welt zu sein, bedeutet auch in einer Welt zu sein, in der man auf viele Interessen stößt, die jede Art von Offenheit, Unsicherheit gleich als eine Chance zur Manipulation verstehen. Ich würde sagen, wir gucken jetzt aber doch nochmal, wenn wir nochmal diese Suche nach dem Wahn nehmen, auf die Familie von Paula und was sie vielleicht dort in ihrer Familie aufspürt an Konfliktthemen, über die Nachzudenken der Familie ja vielleicht auch helfen kann, in einen anderen Kontakt zu kommen.
Die Mutter trägt ein schlechtes Gewissen Paula gegenüber mit sich herum. Sie hat sich einen neuen Partner gesucht, als Paula 2 Jahre alt war, der zwar bemüht ist, Paula anzunehmen, der aber nicht ihr leiblicher Vater ist. Mit der Geburt des kleinen Bruders hat sich die Familiensituation noch einmal verändert. Gleichzeitig spürt die Mutter immer wieder etwas an Paula, das sie an ihren Ex-Mann erinnert. Dieser lebt ein ungebundenes Leben in der Großstadt, geht viel aus und kümmert sich vor allem um sich selbst. Die Mutter versteht sich selbst ganz anders. Sie hat viel für ihre Familie gegeben, vieles zurückgestellt. Wenn Paula ihr dann nicht einmal den Gefallen tut, den Kühlschrank einzuräumen oder eine kleine Aufgabe zu übernehmen, trifft das etwas in ihr. Es macht sie wütend und enttäuscht. Paula ist doch jetzt alt genug, um doch jetzt auch mal Verantwortung zu übernehmen. Auch der Stiefvater fühlt sich Paula gegenüber auf gewisse Weise verpflichtet, hat Schuldgefühle, weil es ihm leid tut, dass Paulas leiblicher Vater sich so wenig für sie interessiert. Aber auch, das möchte er sich kaum eingestehen, dass er sich seinem leiblichen Kind doch letztlich näher fühlt. Er legt großen Wert auf Bildung und Allgemeinwissen, ist jedoch selbst wenig in der Lage, seine eigenen Interessen und Leidenschaften zu zeigen. Die Eltern sind zwar Akademiker, aber in ihrem Alltag spielt das kaum eine Rolle. Sie sprechen selten über ihre Arbeit oder über Dinge, die sie wirklich interessieren. Beruf scheint eher als etwas, das man zwar ausübt, das aber mit dem Privatleben und der Familie nichts zu tun hat. Niemand erzählt am Tisch, was er eigentlich in seinem Beruf macht, was ihn eigentlich bewegt und beschäftigt. Auch die Beziehung in der Familie ist stark vom Praktischen geprägt. Jeden Abend wird das gemeinsame Abendessen inszeniert. Familienausflüge werden geplant. Während Paula als Kind hier noch gerne mit dabei war und die Nähe zu ihren Eltern gesucht hat, will sie nun bei nichts mehr dabei sein. Was insbesondere Paulas Mutter mit der ratlosen, wie vorwurfsvollen Frage zurücklässt: Früher hast du das doch so gerne gemocht. Was haben wir dir getan?
Ja, nehmen wir mal ein bisschen den Vorwurf aus der Frage und reichen sie hier weiter. Was haben die Eltern Paula getan? Warum reagiert Paula oder verhält sich Paula so, wie sie sich verhält?
Naja, vielleicht kann man mal beginnen bei der Mutter. Also man hört, sie hat ein schlechtes Gewissen, also Schuldgefühle, die sie mit sich Paula gegenüber rumträgt. Das hat viel mit dem leiblichen Vater zu tun. Also man kann sich vorstellen, dass die Mutter einerseits etwas Neues aufgebaut hat, ihr etwas gelungen ist, sie damit Paula ja vielleicht auch was geben konnte. Aber in ihr trägt sie trotzdem das Gefühl, dass sie Paula irgendwie auch was vielleicht zugefügt hat mit diesem leiblichen Vater, der sich für sie ja irgendwie nicht zu interessieren scheint. Und sie ja immerhin als Mutter diejenige ist, die sich, also wir kennen jetzt die genauen Umstände nicht, aber sagen wir mal, den Vater ausgesucht hat, in Anführungszeichen. Oder zumindest fühlt sich das psychisch auf jeden Fall so an. Und man hört auch vielleicht einen gewissen Groll noch auf diesen Ex-Mann, wenn sie das Gefühl hat, ja, der lebt ja so ein selbstbezogenes Leben, ich lebe ja ganz anders. Also das ist ja ein bisschen aus ihrer Perspektive geschrieben. Und vielleicht könnte es ja sein, wenn sie das Gefühl hat, sie hat viel zurückgestellt, dass da ein Ärger ist, dass für ihre eigenen Belange nicht genug Raum war. Das kann ja wirklich der Realität auch entsprochen haben, dass sie als alleinerziehende Mutter oder wesentlich alleinerziehende Mutter, dass da wirklich nicht viel Raum für ihr eigenes war. Aber man kann jetzt an dieser Kühlschrankszene gut sehen, dass da noch andere Gefühle mit behaftet sind, als die, die mit der Situation selbst zu tun haben.
Also in dem Müllbeutel, den sie runterbringen soll oder im Kühlschrank, steckt eigentlich dieses ganze Thema. Jetzt habe ich so viele Jahre als Mutter zurückgesteckt und das gemacht. Jetzt, wo du so alt bist, kannst du jetzt endlich auch einmal diesen Müllsack runterbringen oder den Kühlschrank ausräumen. Oder, das ist ja dieser Verdacht, den sie dann so ganz unbewusst äußert, oder bist du etwa wie dein Vater, so, ne? Also da sehe ich doch Ähnlichkeiten. Machst du das auch wieder so, dass du mich jetzt ganz alleine lässt?
Ja, also ich glaube, das sind vielleicht diese zwei Linien, die sich hier abzeichnen. Also zum einen vielleicht so eine Art Ärger, der sich auf Paula projiziert, der eigentlich viel mit eigenen Themen zu tun hat, gerade in Bezug auf das Zurückstellen und vielleicht nicht zum Zuge gekommen zu sein. Vielleicht auch das Gefühl, endlich mal von dieser Verantwortung freigesprochen zu werden. Also das steckt ja hier vielleicht auch drin, in dem jetzt soll Paula endlich mal selber machen. Ich habe doch jetzt so viel gegeben, jetzt reicht's auch mal. Und gleichzeitig auch diese Angst, dass Paula so werden könnte wie der Vater, weil sie vielleicht Sorge hat, dieses Nichtstun oder dieses in der Schule scheitern oder dieses Verantwortung eben auch zurückweisen, könnte eine Verbindungslinie zum Vater sein, den die Mutter ja ablehnt.
Also man könnte, wenn man vielleicht auf einer ganz äußerlichen Ebene das betrachtet, ja schon sagen, Jugendliche haben einen Grad an Reife, dass sie auch Verantwortung für den gemeinsamen Haushalt und das Familienleben und so weiter übernehmen können. Also per se ist jetzt, würde ich sagen, nichts Verwerfliches daran, die Vorstellung zu haben, ein Jugendlicher könnte auch mal den Kühlschrank ausräumen. Aber ich glaube, Paula wehrt sich dagegen, weil in diesem Müllbeutel eben noch diese ganz anderen Themen stecken. Da steckt dieser Vorwurf und da steckt auch eine bestimmte Rollenerwartung drin. Nämlich, so könnte ich mir das vorstellen, dass Paula diesen Ärger wahrnimmt, aber auch die Aufforderung, nimm meinen Müllbeutel jetzt endlich. Ja. Und Paula aber genau das nicht möchte, weil sie eigentlich das ablehnt, diese Rolle der Mutter. Sie möchte nicht so werden wie die Mutter. Sie möchte nicht diese Müllbeutel runtertragen und dann sozusagen diese Last tragen, sondern sie möchte es ganz anders machen. Womit sie vielleicht auch ein Stück weit recht hat. Also vielleicht wäre es ungerecht, der Mutter das vorzuwerfen, aber es wäre verständlich, wenn Paula sagt, sie möchte anders werden wie ihre Mutter. Sie möchte in bestimmten Bereichen ihrer Entwicklung genau von ihrer Mutter abweichen. Und deswegen verweigert sie sich auch gegenüber diesen Aufforderungen. Das ist sozusagen der untergründige, emotionale Konflikt, der hinter der Frage von Haushaltsverantwortlichkeiten liegt. Und wenn der nicht adressiert und gelöst wird oder zumindest besprochen werden kann, wird das auch immer wieder als neuer Konflikt entstehen.
Es könnte auch noch etwas eine Rolle spielen, das erfahren wir jetzt hier im Konkreten nicht, deswegen ist das etwas spekulativ, aber wenn man so will, so eine Art Wiederkehr des Verdrängten. Also ich hänge das jetzt an Paulas Formulierung dieser Happy Family Atmosphäre auf, also wo man vielleicht überlegen kann, dass gegebenenfalls, zumindest spielt dieses Thema für manche Familien eine Rolle, selbst wenn es jetzt hier für Paula nicht der Fall sein sollte, dass vielleicht in der Mutter gewisse Vorstellungen gewesen da sein könnten, als sie ihren neuen Mann kennengelernt hat und auch mit ihm ein Kind bekommen hat, also Paulas Halbbruder, eine Vorstellung damit verbunden war, jetzt lasse ich diese Vergangenheit hinter mir, die ja auch etwas Gescheitertes enthält, und fange nochmal von vorne an. Und diesmal ist es die Idealfamilie, Happy Family. Mhm. Und vielleicht wurde Paula oder zumindest in anderen Familienkonstellationen kann es dann passieren, dass dann die Kinder, die aus vorherigen Konstellationen da sind, dann immer wieder wie so ein Spiegel aber dieses Alten sind und mit einhergehend, wenn das nicht dann verarbeitet wurde und integriert wurde, als etwas erlebt wird wie so eine Art ständiger Hinweis darauf, dass da doch noch etwas ist, was das Ganze ein bisschen stört und sozusagen auch ein bisschen stört von dieser Happy Family Atmosphäre. Und dann solche Kinder das durchaus auch spüren unter Umständen, dass sie irgendwie ein bisschen so dieses sozusagen glückliche neue Familienleben etwas stören oder da irgendwas reinbringen, was eigentlich nicht da sein sollen, gerade weil sie halt vielleicht an die vergangenen Beziehungen auch im Erscheinen oder im Charakter erinnern. Und dann daraus auch so, was beim Kind entstehen kann, wo es das sozusagen genau dieses Thema auf den Tisch bringt.
Und vielleicht kann man sich auch vorstellen, dass das Happy Family Thema auch aus einer Angst der Eltern entstammt. Also weil es ja eine Familie mit Brüchen ist, also Patchwork aus verschiedenen Dingen zusammengesetzt, es ein bisschen die Angst gibt, vielleicht bricht da was auseinander und wir müssen etwas machen, damit es zusammenbleibt, damit es zusammenhält. Dafür brauchen wir diese Feste und das regelmäßige Essen und die Ausflüge. Das hat die Funktion, die Einheit der Familie herzustellen. Und das erlebt Paula gleichzeitig aber auch als Zwang, weil es vielleicht gar nicht zu dem passt, wie die einzelnen Familienmitglieder sind. Also man sieht es ein bisschen am Stiefvater, über den Halbbruder weiß man jetzt nichts. Es sind auch alles unterschiedliche Menschen, die auch ganz unterschiedliche Interessen vielleicht haben oder unterschiedliche Wege gehen. Und bei so einem Familientreffen am Abendessen entsteht gar nicht wirklich ein richtiges Gespräch. Also kann man jetzt überlegen, warum ist das so? Vielleicht auch, weil die Menschen, die da versammelt sind, auch sehr unterschiedliche Interessen haben. Natürlich ist es schwierig, weil eine Familie irgendwie auch etwas mit Einheit zu tun hat, aber man könnte sich überlegen, das, worauf Paula hinweist, ist eigentlich, dass dieses Gemeinsame sich nicht erzwingen lassen kann oder höchstens als Zwang eben hergestellt werden kann. Und dass es vielleicht der Familie helfen würde, den Menschen auch ihr eigenes mehr zu überlassen und darauf zu vertrauen, dass man sich gerade dann wieder zusammenfinden wird, wenn jeder sozusagen ein bisschen auch seinem eigenen Raum und seinem eigenen Interesse nachgehen darf. Weil es viel um die Frage geht, das wäre wieder die Suche nach dem Wahn, was ist denn eigentlich das Verbindende und das Gemeinsame? Das ist ja nicht einfach nur eine Uhrzeit, zu der man eine Mahlzeit in sich aufnimmt, sondern das ist eine gemeinsame Geschichte, das ist aber auch etwas, was man miteinander teilt. Und dieses Gemeinsame, wofür alle Versammelten irgendwie ein Interesse auch erwecken und herstellen können, das, zumindest in der Schilderung, ist hier ein bisschen fraglich. Ich würde das eigentlich dieses ganze Thema auch auf das Thema Bildung nochmal erweitern. Also warum geht Paula nicht in die Schule? So wie Bildung und Allgemeinwissen und so weiter hier erscheint oder durch den Stiefvater jetzt so eingebracht wird, klingt es ja wirklich nicht so attraktiv. Also es wird gar nicht so sehr über Bildungsinhalte gesprochen im Sinne eines Interesses, sondern wie so ein äußerliches Zeichen. Also man muss das machen, damit man jemand wird und so. Und es gehört eben dazu, wenn man was auf sich hält, Allgemeinwissen zu haben und irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie Kunststile unterscheiden zu können oder bestimmte Sprachen sprechen zu können. Aber ist das wirklich was, was mit Inhalt und Leidenschaft gefüllt ist? Dann müsste es doch eigentlich zu einem Ferment der Familie werden. Das teilt man miteinander, das macht man gerne miteinander. Das scheint mir hier nicht ganz so der Fall zu sein. Und ich glaube, wenn man es mal aus der Perspektive des jugendlichen Gerechtigkeitssinn und Wahrheitssinn sieht, was soll denn daran so interessant und attraktiv sein? Warum soll sie für die Schule lernen? Okay, damit sie später in ihrem Berufsweg gut funktioniert. Vielleicht ist das nicht so attraktiv für sie zu sehen, wie die Eltern funktionieren in ihrem Berufsleben. Vielleicht ist das für sie ziemlich abschreckend, das zu sehen, dass die Eltern einem Beruf nachgehen, der sie anscheinend nicht so mit Leidenschaft besetzt, dass sie es am Abend am Tisch mit den Kindern gerne teilen und sozusagen durchdrungen sind von ihrer Leidenschaft für das sie tun, sondern dass sie wie so eine Pflicht eigentlich erfüllen.
Ich glaube, das ist auch der wesentliche Punkt. Also die Familie muss ja jetzt die Bildungsinhalte nicht unbedingt teilen. Ich glaube, also es könnte ja auch zum Beispiel sein, dass die Eltern in einer anderen Familie sind, die gar keine Akademiker. Aber ich glaube, zum Beispiel eine Leidenschaft dann vorzuleben für etwas oder ein Interesse, das kann sich ja auch übertragen dann auf ein anderes Feld.
Ja, muss nicht nur Bildung sein. Es kann auch Fußball oder sonst irgendwas sein. Ich bringe immer Fußball ein, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Es geht nicht darum, dass das jetzt die hohen akademischen Weihen sind. Vielleicht sogar im Gegenteil. Vielleicht würde das der Familie sehr gut tun, etwas zu finden, was ein bisschen jenseits davon liegt.
Was würdest du noch sagen? Der Stiefvater, der fühlt sich ja, der hat ja Schuldgefühle auch in Bezug darauf, dass Paula nicht sein leibliches Kind ist. Das ist ja ein Thema, was auch für viele Patchwork-Familien ja relevant sein kann. Das empfindet ja nicht jeder so, aber ihm geht es auf jeden Fall so und einigen anderen Menschen auch. Inwiefern könnte das dann in diese Familiendynamik mit einspielen? Also was könnte das mit den Konflikten zu tun haben?
Also ich glaube, das spielt jetzt in die sehr schwierige Frage von Patchwork-Konstellationen hinein. Was man vielleicht hier überlegen könnte, wäre, wir wissen jetzt nicht genau, wie Paula eigentlich ihren Stiefvater empfindet, aber dass hier von Seiten des Stiefvaters aus verständlichen Gründen auch ein bisschen Schuldgefühl da ist, dass für ihn nicht einfach ist, wie er mit seinen eigenen Gefühlen umgehen soll, dass er sich jetzt dem Halbbruder irgendwie näher fühlt und mit Paula weiß er nicht so genau. Darf er das auch? Darf er so Vater sein? Oder ist das vielleicht auch die Rolle des leiblichen Vaters? Das ist nicht so einfach, glaube ich, für ihn. Und dass er aber vielleicht mit seinem eigenen Verhältnis Paula gegenüber nicht ganz im Klaren sich ist. Das ist ein bisschen ein ungeklärtes Verhältnis. Und vielleicht geht es Paula genauso. Und dass da vielleicht eine Arbeit zwischen den beiden in der Beziehung noch nicht so geleistet ist, nämlich was verbindet die beiden eigentlich miteinander? Wo finden die sich? Nur weil der eine Stiefvater heißt und die andere Stieftochter, das reicht nicht mehr in der Jugend, sondern es braucht quasi etwas, was die beiden auch miteinander Gemeinsames finden, wo eigentlich der Stiefvater vielleicht sogar für Paula sehr hilfreich sein könnte, nämlich dass er vielleicht aus einer Bindung zur Mutter, die jetzt sehr konflikthaft ist und wo ganz viele Lösungsthemen sind, ihr eine Beziehung bieten kann, die ein bisschen eine andere Perspektive bietet. Und umgekehrt die Mutter für den Vater und so weiter, das ist jetzt nicht immer nur auf die Geschlechter festgelegt. Dass das aber irgendwie nicht gelingt, weil es wirkt auf mich ein bisschen irritiert, distanziert zwischen den beiden, dass beide ein bisschen vorsichtig miteinander sind. Und dass dadurch aber auch dieser Halt in der Beziehung nicht da ist. Dass sie sich das sehr wünscht, ist, glaube ich, an ihrer Fantasie sichtbar, dass sie gerne zu ihrem Vater ziehen würde. Also sie sucht eigentlich eine Beziehung jenseits dieses familiär Vertrauten, die ihr den Weg ins Freie bieten kann, in die Großstadt, ich nehme das mal als Symbol auch, ohne dass sie aber dabei den Halt verliert und völlig verlassen in der Welt ist. Und ich glaube, wenn die beiden miteinander vielleicht in ein echteren Kontakt kommen. Und dazu müsste, glaube ich, der Stiefvater, der dürfte nicht dieses Schuldgefühl wegbügeln und sagen, nein, 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 aber so sehe ich es gar nicht und für mich sind alle genau gleich und so, sondern eigentlich sich damit auseinandersetzen. Was ist es aber eigentlich dann, was mich doch mit Paula verbindet? Und diese Punkte zu finden, dass dadurch vielleicht eine etwas emotional tragendere Beziehung entsteht, die Paula eben diesen Weg ins Freie auch öffnen kann.
Ich glaube, etwas in der Jugend ist noch spezifisch, was für, denke ich, für doch auch viele Eltern unserer oder der ein bisschen älteren Generation schwierig ist. Also sagen wir mal so, vielleicht für alle Eltern, die gerne in einem guten Kontakt und in einer guten Beziehung mit ihren Kindern sein wollen, auch in einer engen, dass es trotzdem wichtig ist, für Jugendliche ihre eigene Welt entstehen lassen zu dürfen. Also und zwar eine Welt, wo die Erwachsenen respektive die ältere Generation nicht mehr Teil hat. Also dass die Jugend nicht nur etwas ist, was so voller Schwierigkeiten und Konflikte und Defizite ist, sondern ja auch etwas sehr Kreatives, etwas, wo viel Neues aufgebaut wird, sich Neues entwickelt. Und ich glaube, dass auch Erwachsene sehr begeistert, also die sozusagen dieses Potenzial erahnen, auch wenn es noch nicht herausgebildet ist. Und dann, glaube ich, gerade jetzt die Generationen, die da sind, sich wie die Fliegen darauf werfen. Du hast es vorhin mit unserer Kulturindustrie erwähnt, aber das gilt eben auch im Individuellen und wo, glaube ich, sowas sehr Begehrtes darin liegt. Und ich glaube eigentlich, das Wichtige wäre, das den Jugendlichen zu überlassen und ihnen nicht sozusagen aus der Hand zu reißen, kaum haben sie es angefangen aufzubauen. Und dass es auch was sehr Schmerzhaftes ist, dann eben für die Erwachsenen vielleicht zu sagen, ja, das ist jetzt nicht mehr meins, das kann auch nicht mehr meins werden, das gehört jetzt der neuen Generation an und ich helfe ihnen eher dabei, dass das entstehen kann, aber sozusagen nur vom Spielrand aus, nicht mehr sozusagen aktiv beteiligt.
Es ist ja in der kindlichen Entwicklung etwas sehr Wichtiges für Kinder, dass Eltern dann auch im übertragenen, aber auch im wörtlichen Sinne ihre Schlafzimmertür auch mal zumachen. Also eine Beziehung miteinander haben, von deren zumindest zum Teil auch das Kind ausgeschlossen ist, wenn es ein bestimmtes Alter erreicht. Also Vater und Mutter leben auch etwas zusammen, was nicht nur kinderbezogen ist. Und das verstehen wir ja unter Ödipus-Komplex. Und das ist für Kinder aber sehr wichtig, weil Kinder ja damit die Idee entwickeln, ich darf das für mich auch. Die haben was für sich, ich darf auch was für mich haben. Und man könnte es fast drehen in der Jugend. Und aus dem heraus, was ein Jugendlicher macht, er sagt, das hat nichts mehr mit euch zu tun. Ich möchte euch hier nicht drin haben in dem, was ich hier mit meinen Peers mache. Die Eltern wiederum für sich ziehen könnten, ja, diese verschlossene Tür nutzen wir aber auch für uns und wir beschäftigen uns mit dem, was wir jetzt als Erwachsene für uns wollen. Dadurch entstehen ja eigentlich auch Räume. Damit sind die Eltern aber dann auf ihre Beziehung verwiesen. Und das, was in der Beziehung vielleicht jetzt da irgendwie nicht stimmig, konflikthaft ist, würde eigentlich zum Thema. Ist aber auch eine Chance, also sich damit zu beschäftigen. Die Eltern könnten hier überlegen, was ist eigentlich das zwischen uns Verbindende? Was macht uns eigentlich Freude? Jetzt jenseits von der Elternrolle. Wo finden wir uns als Paar zusammen? Dafür brauchen wir Paula gar nicht. Vielleicht ist das Allerbeste, was die Eltern für Paula tun könnten, dass sie als Eltern für sich mit ihren Themen beschäftigen und ihre Dinge und auch ihre Leidenschaften finden, das macht eigentlich den Weg frei für Paula. Und das macht vielleicht den Kontakt für sie auch weniger konflikthaft. Also wenn sie spürt, die Eltern sind für sich abgegrenzt, lange nicht die ganze Zeit in die Kindergeneration rein, kann sie die Tür vielleicht auch wieder ein bisschen mehr öffnen und muss nicht das Gefühl haben, sie die ganze Zeit verschließen zu müssen, damit nicht sofort die Mutter oder der Vater reinkommen. Ich glaube, wenn wir das noch einmal auf das Thema Schule erweitern, was, glaube ich, ein ganz eigenes Thema wäre, könnte man sich vorstellen, dass Paula hier in der Schule etwas ganz Ähnliches begegnet? Also was soll eigentlich an der Schule so attraktiv sein, wenn jemand nur sagt, man muss jetzt irgendwas lernen, weil es im Lehrplan steht und man muss es halt machen? Ne? Das wäre sozusagen ein Lehrer, der so ein bisschen wie der Stiefvater so auf äußere Fertigkeiten und Fähigkeiten setzt, ohne eigentlich eine wirkliche Leidenschaft für die Sache zu haben. Könnte natürlich auch sein, dass für sie das Thema sehr stark mit Übertragungen besetzt ist. Also sie erlebt in der Schule sehr stark diese elterlichen Anforderungen und sieht in jedem Lehrer quasi jemand, der sie eigentlich dazu zwingen will, irgendwas zu machen, was eigentlich gar nicht wirklich mit Lebendigkeit besetzt ist. Man würde das Paula auch sehr wünschen und das wäre, glaube ich, ihre Aufgabe, Dinge zu finden, die sie für sich mit Leidenschaft besetzen kann. Also nicht nur auf Abwehr zu gehen gegenüber jetzt allem, was irgendwie so um sie herum stattfindet, sondern auch echte Interessen zu finden, sich nicht nur von der Kulturindustrie als Konsumentin verführen zu lassen und das sozusagen Instagram zu konsumieren, sondern auch ihre eigene Aktivität, ihre eigene Kreativität zu entdecken. Und die findet sie vielleicht ja bei Menschen, bei denen sie sehen kann, die haben eine Leidenschaft, die haben ein Interesse. So kann man, was weiß ich, Physik sehen oder so kann man irgendwie eine Sprache besetzen oder so kann man, was weiß ich, alles Mögliche auf der Welt machen. Das muss ja nichts Akademisches sein. Und sich davon ansprechen zu lassen und sich von dieser Begeisterung anstecken zu lassen, das würde ihr, glaube ich, helfen, aus einer Wagenburg-Haltung herauszufinden in etwas, was dann auch ihr eigenes ist.
Ja, ich glaube, das ist doch ein guter Schlusspunkt an dieser Stelle. Wie gesagt, wir greifen auch nochmal eine weitere Fallgeschichte bei Patreon auf. Da geht es um einen Jungen oder jungen Mann, der in eine Hotel-Mama-Dynamik kommt. Was es mit dieser Dynamik dann auf sich hat, werden wir dann bei Patreon besprechen und auch, wie gesagt, auf eure Fragen dann noch eingehen.
Wir hoffen jetzt, dass das Thema, auch wenn es sehr facettenreich ist und wir es jetzt quasi nur antippen konnten, trotzdem Anregungen gegeben hat. Vielleicht für den einen oder die andere nochmal hilfreich war, die eigene Jugend zu überdenken oder den Umgang mit Jugendlichen, in welcher Weise auch immer. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf weiteren Tiefseeltauchgängen oder anderen Themen wieder begleitet.
Wir wünschen euch jetzt erstmal einen schönen Morgen, Mittag oder Abend.
Wann immer ihr das hört.
Tschüss.
Tschüss.